Ja, liebe Gemeinde, wir sind mit einer Nachricht aus den Zeitungen eingestiegen in diesen Gottesdienst. Es gab Anfang der Woche noch eine andere Nachricht, die auch unser Thema heute im weitesten Sinne berührt und noch etwas stärker auch, womit ich zu Beginn der Predigt einsteigen möchte. Vor, ich glaube, am Mittwoch war es auch, dass bei mir auf dem Handy eine Eilmeldung aufpoppte, dass der Papst eine apostolische Visitation für das Erzbistum Köln angekündigt hat, um dort zu kontrollieren, ob es im Rahmen der ganzen Missbrauchsskandale und der Aufarbeitung eventuell Fehler gab. Vor ziemlich genau 2 Jahren, im Sommer 2019, ist es in einer katholischen Gemeinde im beschaulichen Münster zu einem Eklat gekommen. Also nicht in unserem beschaulichen Münster, sondern in Münster in Westfalen. Ein bereits etwas älterer Priester hatte sich vorgenommen, über das Thema Vergebung zu predigen. Und in dieser Predigt kam er auch auf die Missbrauchsskandale in der eigenen Kirche zu sprechen und forderte dazu auf, dass es doch irgendwann auch mal Zeit sein müsse, dass den Tätern vergeben würde. Eine Welle der Entrüstung muss durch diese Gemeinde gegangen sein. Es gab sofort lautstarke Diskussionen zwischen Kanzel und dem Kirchenschiff. Die Hälfte des Chores stand auf, verließ den Gottesdienst und am Ende standen 70 Personen draußen aus dem Kirchenvorplatz und diskutierten über diese unverschämte und unglaubliche Forderung, die da gerade von der Kanzel gesprochen wurde. Im Nachgang beeilten sich dann der leitende Pfarrer der betroffenen Gemeinde und der zuständige Bischof mitzuteilen, Vergebung sei natürlich keine Bringpflicht der Opfer, beziehungsweise überhaupt gäbe es keine Pflicht zur Vergebung. Und gerade dieser zugespitzte Satz, es gäbe im Christentum keine Pflicht zur Vergebung, der durch die christliche Berichterstattung ging, weit über Münster hinausgetragen wurde, in Idea vorkam und auch im Pro-Medien-Magazin. Der hat dann auch in mir Fragen aufgrund meiner eigenen christlichen Sozialisation und Prägung hervorgerufen. Irgendwie war in meinem christlichen Bewusstsein tief verankert, dass Vergebung Gottes und Vergebung untereinander doch Hand in Hand gehen. So kommt es im Vater Unser zum Ausdruck, das wir gerade eben gehört haben in der Textlesung und in der dann nochmal zugespitzten Ansage Jesu, dass die Vergebung Gottes daran sich bemisst, wie wir im Leben vergeben. In unserer Predigtreihe über das Thema Gleichnisse Jesu möchte ich daher heute über das Gleichnis vom unbarmherzigen Gläubiger in Matthäus 18, 23 bis 35 mit euch nachdenken. Und Jesus erzählt dieses Gleichnis, nachdem Petrus ihn gefragt hat, wie oft man denn seinem Bruder vergeben müsse. 7-mal und Jesus sagt, nein, 7-mal 70-mal, also im Sinne von so oft es notwendig ist. Und interessanterweise spricht oder steht in fast allen Bibelübersetzungen, in denen dieses Gleichnis dann berichtet wird, die Überschrift von der Pflicht zur Vergebung. Gibt es also jetzt doch eine Pflicht zur Vergebung? Wir hören auf das Gleichnis und betrachten danach genauer, wie Jesus selbst das Thema Vergebung durch Gott und Vergebung untereinander veranschaulicht und wie er es verstanden wissen wollte. Ich lese uns den Text nach der Einheitsübersetzung vor. Mit dem Himmelreich ist es deshalb wie mit einem König, der beschloss, von seinen Knechten Rechenschaft zu verlangen. Als er nun mit der Abrechnung begann, brachte man einen zu ihm, der ihm 10.000 Talente schuldig war. Weil er aber das Geld nicht zurückzahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und allem, was er besaß, zu verkaufen und so die Schuld zu begleichen. Da fiel der Knecht vor ihm auf die Knie und bat, »Hab Geduld mit mir!« Ich werde dir alles zurückzahlen. Der Herr des Knechtes hatte Mitleid, ließ ihn gehen und schenkte ihm die Schuld. Als nun der Knecht hinausging, traf er einen Mitknecht, der ihm 100 Denare schuldig war. Er packte ihn, würgte ihn und sagte: Bezahl, was du schuldig bist. Da fiel der Mitknecht vor ihm nieder und flehte: Hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging weg und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt habe. Als die Mitknechte das sahen, waren sie sehr betrübt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles, was geschehen war. Da ließ ihn sein Herr rufen und sagte zu ihm: Du elender Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest nicht auch du mit deinem Mitknecht Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und in seinem Zorn übergab ihn der Herr den Peinigern, bis er die ganze Schuld zurückbezahlt habe. Ebenso wird mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn nicht jeder seinem Bruder von Herzen vergibt. Wir schauen zunächst etwas genauer auf das Gleichnis, genauer gesagt auf diese Parabel, die Jesus erzählt, also eine Geschichte. Er malt mit einer Geschichte ein Bild vor Augen. In dieser Geschichte gibt es einen Hauptdarsteller, der allein schon für sich genommen verschiedene Rollen innehat. Es beginnt mit der Rolle des Schuldners. Der Herr des Schuldners traf die Entscheidung, mit seinen Knechten abzurechnen. Und so kommt es zu der Situation, dass der Herr seinen Knecht mit seinen Schulden, mit seiner Schuld konfrontiert. 10.000 Talente wird hier als Summe genannt. Es ist für die Zeit Jesu eine unvorstellbar große Zahl, eine nahezu überhaupt gar nicht zu erreichende Summe, die man haben könnte. Ich habe mal einige Umrechnungen versucht, um diese Zahl etwas zu greifen. Ein Denar, das wisst ihr, war damals der Tageslohn für einen Landarbeiter. Würde man diese 10.000 Talente in Denare umrechnen und zur Vereinfachung davon ausgehen, dass ein Tagelöhner wirklich jeden Tag, also 365 Tage lang, einen Denar verdient hätte, was aber auch nie vorkam, weil das war das Problem von Tagelöhnern, dass sie vielleicht an 100, 150 Tagen im Jahr was zu arbeiten hatten. Aber egal, würde man 365 Tagelöhne ansetzen, so würde diese Schuldensumme einem Jahresverdienst von 165 bis 250 Arbeitsjahren entsprechen, je nach Wechselkurs. Man kann also zugespitzt sagen, der Knecht hat Lebensschulden für mehrere Leben, was auch erklärt, warum seine ganze Familie mitverkauft werden soll. Doch gleichzeitig würde selbst ein Verkauf der ganzen Familie diese immensen Schulden niemals so richtig aufwiegen, zumindest nicht auf der monetären Ebene. Wenn man diese 10.000 Talente in römische Sesterzen umrechnet, dann ergibt das ungefähr 400 Millionen Sesterzen. Im ganzen ersten Jahrhundert nach Christus gab es genau zwei römische Senatoren, die so reich waren. Einer unter Kaiser Augustus und einer unter Kaiser Nero. Normale Senatoren, die sich schon den Luxus vieler Sklaven leisten konnten, die hatten so zwischen 1 bis 4 Millionen Sesterzen als Vermögen. In heutigen Maßstäben gemessen hat der Schuldner also Schulden in Höhe eines Vermögens von Jeff Bezos oder Elon Musk. Also einfach mal, um das in Relation zu bringen. Und der König muss noch mal um Längen reicher sein als diese beiden Herren. Vielleicht lässt sich dieses Schuldverhältnis zwischen dem König und dem Gläubiger am besten so zusammenfassen. Der Schuldner schuldet dem Gläubiger einfach alles. Unendlich viel. Und deswegen fordert der König als Gläubiger zunächst auch das Leben des Schuldners und seiner Familie als Wiedergutmachung der Schuld ein. Den Schuldner überkommt nun Verzweiflung und auch Reue. Er bittet um Geduld und Nachsicht und er bietet an, alles zurückzuzahlen. Was genau hat ihn wohl zu diesem Angebot veranlasst? Hat er die Dimension seiner Schuld nicht richtig verstanden? Macht er sich vielleicht lustig? Oder ist es vielleicht Ausdruck einer absoluten Hilflosigkeit und Verzweiflung? Der Gläubiger scheint es offenbar genauso zu sehen, Hilflosigkeit und Verzweiflung. Und es überkommt ihn Mitleid. An dieser Stelle lesen wir im Griechischen das Wort splanchnitsomai. Ich habe darüber schon ein bisschen was erzählt, als er hatte Dank über das Erbarmen Jesu bei der Speisung der 5000 nachgedacht haben. Also ein Wort, wo es um die ganz tiefen inneren Gefühle in der Magengegend geht und wo der Gedanke hintersteckt, es dreht einem sich fast der Magen um vor Mitleid. Solch eine starke emotionale Betroffenheit überkommt den König. Und aus dieser starken emotionalen Betroffenheit, diesem Mitleid, erlässt der König dem Knecht seine Schuld. Der Schuldner erlebt also in dieser ersten Begegnung eine unvorstellbar große Befreiung von Schuld. Er erlebt und erfährt Gnade. Ihm wird sein Leben geschenkt und das seiner Familie. Ihm wird Freiheit geschenkt. Aus dieser Erfahrung kommend wechselt der ehemalige Schuldner, der begnadete Schuldner, nun selbst in die Rolle des Gläubigers gegenüber einem Mitknecht. Vieles, was in dieser Begegnung geschieht, hat Parallelen mit der ersten Begegnung. Der Gläubiger konfrontiert seinen Mitknecht mit seiner Schuld, wobei hier auch der erste Unterschied auftritt. Der König reagiert sehr nüchtern und gelassen. Der begnadete Schuldner, der neue Gläubiger, der lässt seinen Gefühlen, seiner Wut, der lässt Gewalt freien Lauf. Er packt den Schuldner, er würgt ihn. Von der Riesenerleichterung, die dieser Mann doch gerade selbst erfahren hat, ist direkt im Anschluss nichts mehr zu spüren. Statt Fröhlichkeit und Dankbarkeit empfindet der Mann in der Begegnung mit seinem Mitknecht anscheinend nur Wut und Hass. Der Mitknecht, der jetzt Schuldner ist, fällt nun in gleicher Weise auf die Knie, bittet um Geduld und Nachsicht und verspricht, dass er alles zurückzahlen wird. 300 Dinare. So hoch wird die Schuldsumme beziffert. Also mal wieder grob gesagt, ein Jahr Arbeitslohn. Oder im Verhältnis zu den ehemaligen Schulden des jetzigen Gläubigers gesehen, ein Nichts. Natürlich ist auch diese Schuld auf der persönlichen Ebene eine drückende Last. Doch immerhin ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser zweite Schuldner seine Schuld zu Lebenszeiten begleichen könnte, unendlich wahrscheinlicher als in der ersten Schuldensituation. Und trotzdem, auch dieser zweite Schuldner müsste sicherlich viele Jahre damit zubringen, seine Schuld zu begleichen. Der befreite Schuldner, der nun selbst Gläubiger ist, lässt sich jedoch nicht auf die Bitten seines Schuldners ein. Er verlangt die sofortige Begleichung der Schuld und er wendet sich ab. Er lässt ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt hätte. Damit aber nimmt er ihm quasi jegliche Möglichkeit, überhaupt Schulden zu begleichen. Denn wie sollte der Mann im Gefängnis wohl Geld verdienen, um Schuld zurückzuzahlen? Durch sein Verharren in Wut und Aggression, durch seine Abwendung vom eigenen Schuldner, wird der befreite Schuldner erneut zum Schuldner gegenüber seinem Herrn. Dieser zitiert ihn wieder zu sich, macht ihm klar, dass er die Anfangsschuld von 10.000 Talenten wieder hat und ihm damit wieder einfach alles schuldet. Durch die eigene Unbarmherzigkeit wird der Hauptdarsteller erneut zum Schuldner. Und in Vers 33 heißt es dazu: Hättest nicht auch du mit jenem, der gemeinsam mit dir in meinem Dienst steht, Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Interessant ist, dass im Griechischen an dieser Stelle, in diesem Vers, ein anderes Wort für Erbarmen benutzt wird. Nicht dieses Splanchnitsomai mit diesen ganz tiefen Gefühlen, diesem tiefen Besorgnis, dem sich umdrehenden Magen. Auch ist hier nicht davon die Rede, dass er die Schuld hätte erlassen sollen, so wie der König seinem Knecht die Schuld erlassen hat. Hier steht im Griechischen das Wort eleeo, ein anderes Wort für Güte, Barmherzigkeit, Erbarmen, das aber in der emotionalen Intensität gegenüber dem ersten Begriff abgeschwächt ist. Also hier zeigt sich schon, das, was der König gegenüber seinem Schuldner erwartet, ist nicht das auf dem gleichen Niveau, dem gleichen Level zu sehen, was er selbst geleistet hat. Aber was genau hätte an Güte und Barmherzigkeit der begnadete Schuldner denn leisten sollen? Was ist darunter zu verstehen? Geht es um das Mitfühlen mit anderen, obwohl er Schuldner ist? Geht es um das Erlassen der Schuld? Oder geht es eben um das Eingehen und das Gewähren der Bitte, um Geduld, um die Möglichkeit, wieder gut machen zu können? Was genau ist mit der Barmherzigkeit, die der Gläubiger hätte zeigen müssen, der selbst Barmherzigkeit und Befreiung erlebt hat, gemeint? Ausgehend von der Frage nach der Pflicht zur Vergebung haben wir uns dem Gleichnis genähert. Ja, dieses Gleichnis und vor allem der abschließende Vergleich, den Jesus zwischen Gott als dem König und allen nicht vergebungswilligen Gläubigen zieht, markiert einen radikalen und einen hohen Anspruch. Es ist der Anspruch, dass die im eigenen Leben erfahrene Vergebung und Befreiung von Schuld, dass die damit einhergehende Freude und Freiheit sich auswirkt in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Und zwar nicht in einem Sinne von, ach, ist schon gut, sondern im Sinne eines konkreten Weitergebens der selbst erlebten Freude und Freiheit. Und damit berühren wir zwei ganz elementare Punkte, die zusammengehören. Vergebung im zwischenmenschlichen Miteinander ist keine Pflicht, sondern eine Konsequenz, eine Folge aus selbst erfahrener Vergebung. Vergebung im zwischenmenschlichen Miteinander setzt das eigene Erleben von Vergebung voraus. Und der Hauptdarsteller des Gleichnisses darf genau solch eine massive Vergebungserfahrung machen. Er darf erleben, wie er von der Verzweiflung und Aussichtslosigkeit einer niemals gut zu machenden Schuld befreit wird, indem er Vergebung seiner Schuld erfährt. Die in der Parabel formuliert zum Ende der König selbst die Erwartung, dass doch nach der massiv befreienden Vergebungserfahrung zu erwarten gewesen wäre, dass der ehemalige Schuldner, der nun selbst ein Gläubiger ist, diese befreiende Vergebungserfahrung weitergeben kann. Und Jesus holt diese Erwartung dann in die Gegenwart seiner Hörerinnen und Hörer. Wer Vergebung erfahren hat, von dem darf auch Vergebung erwartet werden. Wer Vergebung erfahren hat, von dem darf auch Vergebung erwartet werden. Ich betone diesen Satz so stark, weil ich darauf gleich nochmal genauer eingehen muss. Zunächst einmal möchte ich diesen Punkt noch weiterdenken, dass Vergebung im zwischenmenschlichen Bereich die Konsequenz erfahrener Vergebung ist. Von klein auf lernen wir Vergebung. Als Kleinkinder haben wir es angefangen zu lernen von unseren Eltern, Geschwistern, Familienangehörigen und so weiter. Überall da, wo Grenzen entdeckt wurden, ausgetestet und überschritten wurden. Das beginnt in der Säuglingsphase, wenn die Krabbel- und Entdeckerzeit beginnt, wenn auf ein scharf und laut gesprochenes Nein dann die kindliche Erschrockenheit kommt. Eine Betroffenheit, man im Gesicht der Säuglinge, der Kinder Unsicherheit und Verängstigung erkennen kann. Auf einmal das Weinen einsetzt. Und dann hoffentlich und glücklicherweise das Tröstende und Befreiende auf den Arm nehmen und gut Zureden der Eltern folgt. Wir wachsen hinein in Vergebung erfahren und selbst vergeben zu können. Und das, was wir selbst an Erfahrungen erlebt und an Vergebung erlebt haben, erfahren haben, das lernen wir weiterzugeben. Auch die Erfahrung der Vergebung Gottes ist ein geistlicher Wachstumsprozess. Ich habe mich mit 13 Jahren bekehrt, wenn man das so schön sagt. Also mit 13 Jahren nach einer Evangelisation habe ich ein Übergabegebet gesprochen. Hab Gott in diesem Gebet gedankt dafür, dass er meine Schuld am Kreuz getragen und dafür gestorben ist und dass er sie mir vergeben hat. Und ich habe das als 13-Jähriger damals auch genauso empfunden und erlebt, dass Gott mir die Flunkereien gegenüber meinen Eltern vergibt, die ewigen Streitigkeiten und Rangeleien mit meinen Brüdern. Aber damals als 13-Jähriger wusste ich nicht, wie sich Schuld anfühlt gegenüber dem Ehepartner, wenn man sich im Streit mit Worten verletzt hat. Und ich wusste auch nicht, wie sich Vergebung anfühlt nach so einem Streit. Miteinander im klärenden Gespräch zwischen Ehepartnern und aber auch vor Gott. Ich wusste damals nicht, wie sich Schuld gegenüber eigenen Kindern anfühlt, wenn man überreagiert hat, wenn man rumgeschrien hat, wenn man in verängstigte Gesichter geschaut hat, vielleicht aus einer harten Reaktion im Streit die Kinder ins Bett geschickt hat und dann selbst nicht einschlafen konnte, weil man wusste, da ist was gehörig schiefgelaufen gerade und ich bin schuld. All das habe ich erst im Laufe meines Lebens gelernt, meines Ehe-, meines Elternlebens. Mein Erfahrungshorizont im Blick auf Vergebung ist größer und weiter geworden. Und dadurch habe ich im Laufe meines Lebens gelernt, auch selbst in größerer und weiterer Hinsicht vergeben zu können. Ja, der Anspruch des Bibeltextes ist da. Erlebte und erfahrene Vergebung müssen sich auch als Konsequenz im Miteinander mit anderen wiederfinden. Aber dieser Anspruch steht nach meinem Verständnis im Verhältnis zu den selbst erfahrenen Vergebungen und darin, wie ein Mensch dieses Bild von mir wurde einfach alles vergeben auch ausfüllen kann. Leider kommt es im Leben immer wieder zu Situationen, wo die Schuld, die ein Mensch einem anderen gegenüber auf sich geladen hat, dessen Vergebungserfahrungshorizont übersteigt. Das Stichwort Missbrauchsskandal fiel zu Beginn der Predigt. Daher nehme ich das nochmal als ein Beispiel. Wie sollte beispielsweise ein Kind oder ein Teenager, das Opfer von Missbrauch geworden ist, dem in einer Weise körperlich und seelisch Schaden zugefügt wurde, die es nicht einmal annähernd einschätzen können, dem Täter oder der Täterin einfach so vergeben können? Die Anforderung, die uns im Gleichnis begegnet, umfasst, eine Schuld zu vergeben, die greifbar, die erfassbar ist. Und da, wo Menschen Opfer von Schuld werden, die sie in ihren Dimensionen, ihrer Größe und ihren Folgen für sich selbst gar nicht erfassen können, da ist Vergebung sicherlich ein langer Lernprozess und nichts, wo Gott von uns erwartet, dass wir auf Knopfdruck vergeben können müssen. Vergeben zu können, setzt die tiefe Erfahrung, Vergebung zu erhalten, voraus. Und auch diesen Punkt ist eine wichtige Unterscheidung in den Blick zu nehmen. Der Knecht in der Parabel hat diese tiefe Vergebungserfahrung gemacht. Er kommt und lebt aus dieser Erfahrung. Aber aus dieser Erfahrung kommend und lebend weigert er sich nun gegenüber seinem Mitknecht, Selbstvergebung zu gewähren. Statt in der geschenkten Freiheit zu leben, lässt er sich von seiner eigenen Wut und Enttäuschung gefangen nehmen. Auf die Bitte seines Mitknechts und Schuldners um Geduld reagiert der unbarmherzige Gläubiger mit Abwendung. Und zwar nicht, weil er nicht barmherzig sein kann, sondern weil er nicht barmherzig sein will. Er will nicht barmherzig sein. Er will nicht geduldig sein. Er will sich nicht darauf einlassen, dass die Schuld nach und nach beglichen wird. Und schon gar nicht will er sich darauf einlassen, sie einfach zu erlassen. Der unbarmherzige Gläubiger ist unbarmherzig nicht, weil er nicht vergeben kann, sondern weil er in Wut und Aggression verharrt und sich nicht einlassen will auf seinen Schuldner. Deswegen wird der unbarmherzige Gläubiger erneut zum Schuldner seines Königs. Der König fragt seinen Knecht nicht: Hättest du nicht Schuld erlassen müssen, so wie ich sie dir erlassen habe? Er fragt: Hättest du dich nicht von der Bitte um Vergebung und von Geduld berührt und bewegt sein müssen, so wie mich deine Bitte um Vergebung und Gnade bewegt hat? Wenn anhand dieses Gleichnisses der Anspruch Gottes zur Vergebung untereinander herausgestellt werden soll, so muss eben auch sehr genau unterschieden werden, an wen sich der Anspruch richtet. Wer in seinem Leben oft selbst Vergebung erlebt hat und dies auch in seiner Beziehung zu Gott intensiv erleben durfte, sein Herz jedoch gegenüber Mitmenschen verschließt, die auf welche Weise auch immer an einem schuldig geworden sind, der sich abwendet oder die oder den anderen eben mit ihrer Reue und Bitte um Vergebung abblitzen lässt, dem gelten die Anfragen dieses Gleichnisses. Wie ist denn mit der Konsequenz der selbst erlebten Vergebung, der Konsequenz mit der erlebten Befreiung von Schuld im eigenen Leben aussieht? Doch bei weitem nicht jede unvergebene Schuld ist unvergeben, weil der Gläubiger seinem Schuldner nicht vergeben will, sondern weil er eben nicht kann. Weil zum Beispiel erst ein langer geistlicher, seelischer und auch psychischer Prozess gegangen werden muss. Ich glaube, es gibt im zwischenmenschlichen Miteinander viele Gläubiger, die gerne vergeben können würden, weil sie erleben und sehen, dass die Last der Schuld ihren Schuldner erdrückt, der bereut, der um Vergebung bittet, aber auch, weil die Last der Schuld auch die eigene Freiheit einschränkt. Deswegen gehört es zu den wichtigsten Aspekten dieses Gleichnisses, dass ein Schuldner niemals das Recht hat, Vergebung zu erwarten oder einzufordern. Ich hatte vorhin den markanten Satz ausgesprochen: Wer Vergebung erfahren hat, von dem darf auch Vergebung erwartet werden. Ja, das stimmt. Aber die Frage ist, wer Vergebung erwarten darf. Im Gleichnis ist es nur der König, der von seinem ehemaligen Schuldner erwarten darf, dass dieser aus der ihm geschenkten Freiheit und Gnade lebt und diese konsequenterweise auch weitergibt. Weder hat der unbarmherzige Gläubiger als Schuldner gegenüber seinem König ein Recht oder Anspruch auf Vergebung, noch hat es der Mitknecht als Schuldner gegenüber seinem Gläubiger. Als Schuldner gibt es ausschließlich die Möglichkeit, um Gnade und Vergebung zu bitten. Was aus dieser Bitte wird, ob einem Barmherzigkeit widerfährt oder ob man Abwendung erfährt, darauf hat ein Schuldner keinen Einfluss und absolut kein Recht, Einfluss zu nehmen. Vergebung kann tatsächlich nicht erzwungen, nicht eingefordert werden, auch nicht mit geistlichen Ansprüchen. Vergebung kann nur als Gnade und Geschenk empfangen werden. Und an diesem Punkt möchte ich die Perspektive zum Abschluss der Predigt noch einmal verändern. Ja, dieses Gleichnis trägt und kommuniziert einen hohen Anspruch Gottes an uns Menschen. Aber jedem Anspruch Gottes geht ein Zuspruch voraus. Auch in diesem Gleichnis sagt uns Jesus durch die Parabel vom unbarmherzigen Schuldner zu, dass Gott dir und mir als seinen Schuldnern die unvorstellbar große Lebensschuld erlässt. Er fordert keine Rückzahlung auf Raten, keine Wiedergutmachung. Er schenkt uns die Freiheit und die Freude der Schuldlosigkeit. Und wir sind eingeladen, diesen Zuspruch und unsere Erfahrung der Vergebung Gottes wirksam und sichtbar werden zu lassen in unserem Leben. Amen.